Bei uns Christen ist es auch so, dass wir so Lieblingswörter haben. Ja? Und da gibt es ein Wort, das wirklich jeder von uns kennt, da bin ich sicher. Also wenn du so schon eine Weile mit Jesus lebst, dann sagt dir dieses Wort was. Oder auch wenn du seit kurzem zum Glauben gekommen bist. Und zwar aus Psalm 37, Vers 4. Habe deine Freude oder deine Lust, wie der Luther sagt und Elberfelder sagt, am Herrn, denn er wird dir geben, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. So, dieses Wort, das kennen wir. Das kennen wir vor allen Dingen deswegen, so geht es mir, was mich an diesem Wort so anspricht, ist besonders der zweite Teil. Der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ja? Das ist natürlich etwas, was sich irgendwie so jeder wünscht, denke ich mal. Also ich hätte schon so eine Geschenkliste, ja, die so reflexartig dann so bei mir hochkommt, ja Herr, das und das und das und das hätte ich ja ganz gerne. Ich kann mir vorstellen, bei euch ist es auch so ähnlich. Und wenn das wirklich so wäre, dass Gott dann auch darauf eingehen würde, dann wäre das ja schon irgendwie so für uns erstmal wie Weihnachten und Ostern zusammen. Hey Gott, begegnet mir. Und wir machen oftmals auch die Liebe, die Gott uns entgegenbringt, oftmals so davon abhängig, was er uns schenkt. Ja? Was er uns schenkt, was er uns gibt. Und manchmal ist die Beziehung zu Gott, ich möchte das mal mit so einer, mit einer Partnerschaft einfach vergleichen, mit einer Ehe zwischen zwei Personen. Und viele Ehen gehen zu Bruch. Die gehen zu Bruch, weil die Einstellung ist, du musst meine Bedürfnisse erfüllen. Ja? Ich habe dich geheiratet, damit du meine Bedürfnisse erfüllen musst. Und das ist jetzt nicht irgendwie so eine ausgesprochene Sache, sondern das ist so eine unbewusste Einstellung, die wir irgendwie so mit uns rumtragen. Ja, da gibt es dann so dieses tolle Buch von Gary Chapman, Die 5 Sprachen der Liebe. Kennt das jemand? 5 Sprachen der Liebe? Ah, Hannah nickt. Kennt es noch jemand? Okay, da geht es wirklich darum, dass jeder so eine oder zwei Sprachen der Liebe hat und dass es darum geht, rauszukriegen, was ist jetzt die Sprache der Liebe von dem Partner, von der Partnerin. Und aber oftmals geht es auch darin, das ist auch so ein Reflex, was ist eigentlich meine Sprache der Liebe und wie kann der andere mir dienen? Ja? Und wie kann der andere es mir noch schöner machen und noch besser machen, dass es mir noch besser geht? Und das ist natürlich so eine recht einseitige Einstellung. Und so eine Haltung haben wir auch oft Gott gegenüber, so als Erfüllungsgehilfe unserer Bedürfnisse, unserer Wünsche. Ob diese mir gut tun oder nicht, das ist natürlich nochmal so eine spezielle Sache. Ja? Und dann gibt es so diesen ersten Teil. Ja? Habe deine Freude am Herrn. Ja? Ich würde jetzt mal so ausdrücken, habe deine Sehnsucht nach dem Herrn. Streck dich aus nach dem Herrn. Das, was dir vor Augen sein soll, ist Jesus. Ja? Und das Schöne an der Geschichte ist, Gott möchte ja meine Bedürfnisse und deine Bedürfnisse erfüllen. Das will er. Doch, das will er ganz bestimmt, sonst hätte er das hier nicht so gesagt. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Also Gott möchte, und davon gehe ich einfach mal aus, meine Bedürfnisse erfüllen. Er will, er sorgt sich um uns, er will auch, dass es uns gut geht. Und deswegen auch der erste Teil des Verses, weil er das möchte. Und je mehr wir uns Gott aussetzen, je mehr du dich Gott aussetzt, seiner Gegenwart, seinem Wort, dich wirklich ihm aussetzt, desto mehr reinigt er deine und meine Motivation und meine und deine Wünsche, die du hast und die ich habe. Er reinigt uns. Er lässt uns nicht so, wie wir sind. Er will uns die Bedürfnisse erfüllen. Aber wenn er auf alles eingehen würde, was wir wollen, dann würde es uns einfach schlicht und ergreifend nicht gut tun. Es würde uns schlecht dabei gehen. Ja? Das sieht man zum Beispiel an den wenn wir uns die Medien, in den Medien die Promis anschauen, ja, die im Prinzip alles haben an materiellen Dingen und die versuchen, dieses Leck in ihrem Herzen, in ihrer Seele krampfhaft zu füllen mit irgendwelchen Dingen, mit Besitztum, mit allen Sachen, die man eben materiell erwerben kann. Ja? Und trotzdem funktioniert es nicht. Es tut ihnen nicht gut. Das, den Eindruck hat man, ja, weil es einfach nicht klappt. Es genügt nicht. Er nimmt uns an, wie wir sind, aber seine Nähe, seine Gegenwart verändert meine Herzenshaltung und deine Herzenshaltung. Ganz, ganz wichtig. Und das Schöne an der Geschichte ist, etwas ganz Unverkrampftes, etwas, was wir nicht selber produzieren müssen und wo es darum geht, was kann ich jetzt irgendwie tun, sondern das Einzige, was wir tun können dabei, ist uns seiner Gegenwart aussetzen. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir gerne mit ihm zusammen sind. Er möchte, dass wir eine Sehnsucht haben nach ihm und seiner Gegenwart. Er möchte uns begegnen auf eine ganz persönliche Art und Weise. Und er möchte auch, dass wir lernen, ihn zu genießen. Und nicht nur deswegen, weil er uns das gibt, was wir meinen, was wir benötigen oder auch unsere wirklichen Bedürfnisse. Ich meine, dann freuen wir uns und dann, juhu, toll und Gott liebt mich. Ja, das sind dann so diese Liebesbeweise, die wir dann so sehen. Nein, er möchte, dass wir um seines Wesens willen, um seines Charakters willen, um seinetwillen gerne mit ihm zusammen sind. Und wisst ihr was? Gott macht es uns vor. Er ist gerne mit dir zusammen. Er hat dich gern, er mag dich. Er mag dich als Original. Er liebt dich, er ist gern mit dir zusammen. Ja? Er ist nicht nur gern mit dir zusammen, wenn du funktionierst. Es geht Gott nicht in erster Linie darum, dass du funktionierst und dass du irgendeine Leistung abrufst, dass du irgendeinen Dienst übernimmst oder sonst wie. Nein, er liebt dich einfach, weil er dich liebt, weil er begeistert ist über dich. In Zephania 3 können wir das lesen, wie er dann jauchzt und wie er sich freut. Und so ist Gott, er freut sich über dich, er jauchzt über dich, er sagt, wow, mit dir möchte ich gerne meine Zeit verbringen, mit dir möchte ich gerne abhängen, mit dir möchte ich gerne all das tun, was einfach schön ist, was Freunde miteinander tun. Und ich kann mich noch, fällt mir gerade ein, das Beispiel, ich war ja auf Hawaii, auf einer Jüngerschaftsschule und da hat mir einer gesagt, einer meiner Kommilitonen, ein Bruder, hat gesagt, Gabriel, wie sieht das eigentlich aus mit deiner Beziehung zu Gott? Geht er auch mit dir, wenn du eben nicht im Gottesdienst sitzt? Ist er auch, nimmst du ihn auch mit als dein Freund, wenn du einkaufen gehst? Dachte ich, hä, einkaufen? Ja gut, aber er wollte damit sagen, hey, bist du gerne mit Gott zusammen? Hast du ihn wirklich lieb? Ist da wirklich so eine Herzensbeziehung zueinander? Und das ist das, habe deine Freude am Herrn. Ja, habe deine Freude. Das Problem ist in einer Ehebeziehung, wenn du nicht mehr gern mit deiner Partnerin oder Partner zusammen bist, wenn das ein Krampf ist, wenn du dich zwingen musst dazu, wenn das nicht mehr echt ist, ja, dann ist das, dann spürt die andere Person das auch. Ja. Aber so soll es nicht sein. Es soll so sein, dass du dass wir ja gerne Gemeinschaft mit Gott haben sollen. Also Gott sehnt sich danach, dass wir gerne mit ihm zusammen sind. Ja? Wir reden oft so abstrakt von Gott, aber ist er so eigentlich für uns nicht fassbar, aber doch irgendwo auch verstehbar. Er hat sich verstehbar gemacht, weil er sich uns offenbart hat als unser Herr, aber als Mensch, ja? Und auch als Gott natürlich. Aber er will, dass wir ihn verstehen und dass wir ihn lieben und dass wir seinen Charakter lieben, dass wir gerne Zeit mit ihm verbringen. Aber Gott, das Schöne ist, Gott ist es, der unsere Herzenshaltung zu ihm auch verändert. Müssen wir da irgendwas bringen? Müssen wir da irgendwas machen? Müssen wir da irgendwas erzeugen? Nein, einfach nur uns nach ihm ausstrecken. So ist dieses Wort zu verstehen, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Unsere Wünsche, jetzt da nochmal hinzukommen, sollen im Einklang mit dem Willen Gottes stehen. Das ist wichtig. Und das kann nur er selber bewirken durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir hier irgendetwas benötigen, ihr Lieben, dann ist es der Heilige Geist. Wir benötigen mehr Heiligen Geist. Das ist das, was wir brauchen. Ja? Denn der Heilige Geist, der macht uns Jesus groß, der erklärt uns Jesus, er führt ihn uns vor Augen, er schwärmt über Jesus. Ja? Das ist für den Heiligen Geist keine Pflichterfüllung, über Jesus zu sprechen, sondern das Herz fließt über, ja? Wenn der Heilige Geist über Jesus spricht. Und das Herz von Jesus fließt über, wenn er über den Vater spricht. Und das Herz des Vaters fließt über, wenn er über Jesus spricht. Sie sind begeistert voneinander. Und wir sollen auch begeistert sein von Jesus, vom Heiligen Geist, vom himmlischen Vater. Gott möchte das. Das ist unser Maßstab, ihr Lieben. Da wollen wir hin, oder? Wollt ihr das? Ich will das. Kann ich mal einen Amen hören von irgendjemandem? Amen, danke. Das hilft manchmal. Aber das Schöne ist, er ist das Wollen und das Vollbringen in uns. Er ist es, der es bewirkt. Er ist es, der es tut. Und wisst ihr, unser Herz begehrt immer. Unser Herz begehrt immer. Wir begehren permanent. Die Frage ist, nur was begehren wir oder wen begehren wir? Und wir landen oft in negativen Ersatzbefriedigungen. Das ist das Problem. Ja? Wir suchen hier und dort immer wieder Möglichkeiten, um dieses Leck in uns zu füllen. Aber wenn wir nicht bei Gott ankommen, dann wird dieses Leck nicht wirklich erfüllt. Wie zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der war so erfüllt von dem Drang außerhalb des Segensbereiches des Vaters, Glück zu finden und Erfüllung zu finden, dass ihn niemand davon abhalten konnte, zu gehen. Und wisst ihr, ich habe jeden Tag in meiner Arbeit in Darmstadt, habe ich vor Augen, wo das hinführt. Nämlich in ein Süchte sind solche Ersatzbefriedigungen. Ja. Wir suchen uns oft andere Dinge, die anstelle von Gott einfach unsere Leere füllen sollen. Ob das nun illegale oder legale Drogen sind, ob das Essen ist, ob das Beziehungen sind. Ich denke, jeder von uns könnte da etwas sagen, ja, etwas aufzählen. Und aber Sucht, das ist so dieses Wort, ja, Sehnsucht, das beinhaltet auch einmal, dass ich mich nach etwas sehne und dann, dass ich etwas suche. Ja. Und das kann ich schon selber steuern, wo ich etwas suche und auf was ich mich ausrichte. Ja. Und da ist auch so eine Sucht mit enthalten, Sehnsucht. Ja. Und ich denke, es ist kein Problem, dass wir ein Suchtproblem haben. Jeder von uns hat ein Suchtproblem. Aber am besten ist es, wenn du ein Suchtproblem mit Gott hast. Das heißt, wenn du wirklich eine Sucht, eine Sehnsucht nach Gott hast, ja, und dieses Leck wirklich mit ihm füllst, da bist du auf jeden Fall richtig. Wir dürfen begehren, das ist an sich nichts Schlechtes, aber die Frage ist, was begehre ich und von wem begehre ich es? Und Gott sehnt sich danach, dass wir alles von ihm erwarten. Und das Erste, was Gott schenkt, ist sich selbst. Er schenkt sich selbst aus Liebe zu uns. Er kann nicht anders. Wenn jemand liebt, wirklich liebt, das ist der Unterschied auch so zwischen dieser Verliebtheit, sage ich mal, und echter Liebe. Ja? Echte Liebe fängt da an, wenn der Partner zum Beispiel deine Liebe nicht mehr erfüllen kann, wenn Krankheit im Spiel ist oder irgendwelche anderen Dinge. Und du siehst auf einmal, hey, meine Bedürfnisse werden nicht mehr erfüllt. Und genau da fängt echte Liebe an. Ja? Dass man sich nämlich selber einfach gibt und dass man anfängt, dem anderen zu dienen und für den anderen da zu sein. Deswegen gehen so viele Beziehungen zu Bruch. Ja? So viele Ehen gehen den Bach runter. weil das eine egoistische Vorstellung und Einstellung zur Liebe ist. Ja? Nicht etwa, was kann ich dem anderen Gutes tun, wie kann ich den anderen in seine Berufung hineinbringen und wie kann ich den anderen zum Blühen bringen, sondern der andere ist irgendwie gehandicapt und kann meine Bedürfnisse nicht mehr erfüllen. Und das darf natürlich nicht sein. Und und da fängt echte Liebe an, wenn der andere das eben nicht mehr kann. Gott hat eine tiefe Sehnsucht und Freude an uns und er gibt sich uns gerne. Das ist das Erste, was er gemacht hat. Gott ist ein gebender Gott. Die ganze Schöpfung sagt uns das, dass Gott ein gebender Gott ist. Er beschenkt uns von morgens bis abends und die Nacht. Er beschenkt uns permanent. Und dann, um das Maß seiner Liebe voll zu machen, ist er selber Mensch geworden. Ja? Hat den Himmel verlassen und ist in diese Begrenztheit, in das Elend dieser Welt hineingekommen. Und er gibt, er hat sich selbst gegeben. Und was tut er dann? Er schickt den Heiligen Geist. Das heißt, ich sage jetzt mal so ein bisschen, Jesus in milliardenfacher Ausführung lässt er sich da praktisch auf jeden von uns ein, damit jeder von uns ihn erleben kann. Ja, das ist wirklich totale Liebe. Ja. Und Gott möchte aber auch, dass wir eine tiefe Sehnsucht nach ihm haben und dass wir das ausdrücken. Und er möchte auch, dass wir verstehen, wie er ist, damit wir auch an seinem Beispiel lernen können. Eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Gott uns in der Tiefe begegnet und uns Freude und Wohlergehen schenkt, ist, dass wir Gott selber kennen. Jemand, den ich nicht kenne, von dem ich kein Bild habe, von dem ich keine Vorstellung habe, dem kann ich nicht vertrauen. Ja? Da kann ich mich nicht öffnen und ich bin da einfach verschlossen, erfahre ihn dann natürlich auch nicht. Menschen, die eine positive Ausstrahlung haben, es gibt ja so Leute, wo man einfach gerne mit ihnen zusammen ist und die einem signalisieren, hey, ich habe dich einfach gerne, ich mag dich, ich bin für dich. Ja, mit denen ist man auch gerne zusammen, die so ein Herz voller Liebe haben und sich einem ehrlich zuwenden, die ziehen uns an und bei Gott ist es genauso. Für Gott trifft das auch zu. Wenn wir uns ihm aussetzen, dann werden wir erleben, was er Gutes für uns getan hat. Und dann kommt auch dieses tiefe innere Verlangen, ihn immer besser kennenzulernen. Habe deine Lust, deine Freude am Herrn. Ja, das will er uns schenken. In Psalm 25, 1, Vers 10, da sagt der David, zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Oder Herr, nach dir habe ich Verlangen. Oder nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Oder Herr, ich sehne mich nach diesen verschiedenen Übersetzungen. Oder auf dich, Herr, richte ich Herz und Sinn. Mein Gott, ich traue auf dich. Wisst ihr, Gott erwartet nicht viel von uns. Er weiß, wir können von unserer Seite nicht viel bringen. Das weiß er. Aber eine Sache können wir. Wir können unsere Seele, ja, können wir zu ihm erheben. Wir können unserer Sehnsucht Ausdruck verleihen. Ja, und der David, der war hier scheinbar in einer richtig schwierigen Situation. Feinde von allen Seiten, schwierige, problematische Umstände. Und von innen war es auch nicht besser, denn er hatte scheinbar mit Sünde zu kämpfen. Was macht David in seiner Not? Ja? Er hebt seine Seele zu Gott. Er sagt, Herr, hier bin ich. Das bedeutet, Herr, hier bin ich, ich richte mich auf dich aus, ich bringe dir meine Not, ich komme so, wie ich bin. Ja? Ich mache dir nichts vor, hier bin ich. Ich kann nichts produzieren, ja? Ich kann auch keine Geistlichkeit produzieren. Und ich sage mal so, der einzige Unterschied zwischen Menschen, die Gott nicht kennen und uns, ist einfach, dass wir Jesus haben. Das ist der einzige Unterschied. Wir sind nicht besser als die anderen. Aber wir haben Jesus. Und er hebt seine Seele zu Gott. Er sagt, Gott, hier bin ich und das und ich mache dir nichts vor und ich brauche dich. Und das dürfen wir auch tun, unsere Situation ganz bewusst zu Gott erheben, der die Sehnsucht deiner Seele stillen kann und will. Und vielleicht bist du in einer schwierigen beruflichen Situation. Ja? Vielleicht hast du Probleme mit deinen Kindern. Vielleicht hast du Probleme mit deinem Ehepartner oder Ehepartnerin. Oder irgendwelche anderen, ganz, vielleicht bist du in Krankheitsnot. Ja? Und hier ist ein Schlüssel, was du tun kannst. Du kannst deine Seele zu Gott erheben. Du kannst sagen, Herr, das überfordert mich. Ich kriege es nicht gebacken, aber ich komme zu dir, so wie ich bin. Und ich weiß, du kannst die Sehnsucht meiner Seele stillen. Und das ist das, was ich tun kann. Und ich will, dass du Gott meiner Seele, meinem tiefsten Innern begegnest. Gerade dann, wenn es meiner Seele schlecht geht, erhebe ich sie zu Gott. Sag, Herr, hier bin ich. Ja. Und gerade wenn du ein Morgenmuffel bist, ist so wie ich, dann ist es eine wirklich gute Möglichkeit zu reagieren, einfach morgens, Herr. Ich krieg das allein nicht gebacken. Ich bin wieder mies drauf. Ja? Du kennst mich und ich bringe dir das alles. Ja? Und ich bringe es dir und stille einfach die Sehnsucht meiner Seele. Ja? Ich erhebe meine Seele zu dir. Und dann spürst du die Gegenwart Gottes und dann geht es dir wieder besser. Er ist es, der das Schreien deiner und meiner Seele nach Erfüllung stillen kann. Er ist der Einzige, der es kann. Und hier ist noch so ein ganz interessanter Gedanke drin. David erkennt hier eine Wahrheit, die ihn weiterbringt, nämlich dass Gott erst die Bedürfnisse unseres Herzens stillen muss, damit die Sünde keinen Reiz mehr für uns hat. Eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen. Ja. Wir haben zwei Möglichkeiten, mit Sünde umzugehen. Entweder wir strampeln uns ab und kämpfen und wollen sie ja wirklich nicht und hampeln rum und geistliche Kampfführung und was weiß ich alles. Und was ja auch seinen Platz hat, ja, dass man geistliche Kampfführung macht, aber wir krampfen uns manchmal auf eine sehr hilflose und verkrampfte Weise ab, ja, die uns auch nicht weiterbringt. Aber wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, mit der Gegenwart Gottes, dann hat die Sünde für dich nicht mehr den Reiz, den sie vorher hatte. Und du kannst dann nicht mehr so leicht zur Sünde verführt werden. Eine ganz wichtige Strategie gegen Sünde. Einfach sich Gottes Gegenwart aussetzen, sagen, Herr, du siehst, ich würde gern das und das machen, meine Seele spinnt, da ist Verwirrung, da ist Irritation, aber komm und begegne mir und fülle dieses Leck. Du siehst, warum meine Seele gerade total verrückt spielt. Aber ich weiß, was ich brauche. Ich brauche, dass du mir im Tiefsten begegnet, damit diese Sünde keine Macht mehr über mich hat. Damit ich nicht auf schiefen Wegen gehe. Und so werden wir zu geschützten Überwindern. Also deine Seele ganz bewusst zu Gott erheben, ist ein Schlüssel. Und David spürt hier, die Seele versucht, Oberhand zu gewinnen, indem sie negative Signale sendet und ihn irritiert. Er ist in einer seelischen Not und er will, dass Gott in ihm regiert und nicht die Sünde, damit er sich wieder freuen kann. Denn die Lust am Herrn, die Freude an seiner Gegenwart schützt unsere Seele und macht sie unempfänglich für die Sünde. Und diese Erkenntnis, die hatte David. Ja? Und er ist ja auch derjenige, der nach dem ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich glaube, er war nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er alles richtig gemacht hat. Er hat viel falsch gemacht. Gerade was, wenn wir uns seine familiäre Situation anschauen, dann sehen wir, dass er permanent Fehler macht in der Erziehung. Ja? Und dass er Ehebruch begeht und dass er falsche Entscheidungen trifft. Aber ich glaube, der Knackpunkt war, dass er immer wieder demütig zu Gott gekommen ist, immer wieder sich hingeworfen hat vor den Altar und einfach gesagt hat, ich brauche dich. Und im Psalm 51 sehen wir das, wo er dann sagt, Herr, du kannst mir alles nehmen, aber nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich brauche dich, ich brauche deine Gegenwart. Und das hat Gott gefreut. Ja? Er hat erkannt, wie unfähig er ist, der David. Er hat gesagt, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Ich brauche mehr von deiner Gegenwart. Ich brauche mehr von deinen inneren Begegnung mit dir, ja. Und das hatte er dann auch. Gott hat sich ihm offenbart, nicht weil er perfekt war, es war er nicht. Eigentlich müsste man sagen, Herr, warum offenbarst du dich so so einem Gauner, ja, der versucht dich da übers Ohr zu hauen, der jemanden umbringt, der die Ehe bricht. Und aber trotzdem, ja, ist David der wertgeachtetste nach Jesus, würde ich mal sagen, in der Bibel. Ja. Einer der wertgeachtetsten, wenn nicht sogar der wertgeachtetste. Permanent, ja. Auch Jesus erwähnt den David. Und er wird permanent auch im Neuen Testament erwähnt. Ja. So, und weil er diese Sehnsucht nach Gott hatte. Ja, und weil er die Erkenntnis hatte, deswegen über Gottes Charakter. Weil er seine Liebe erlebt hat. Und seine Freude, und das brauchen wir auch. Wir brauchen hier auch in unseren Gottesdiensten mehr Offenbarung des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Das brauchen wir. Wir brauchen mehr Heiligen Geist hier im Gottesdienst. Wir brauchen mehr von Gott. Wir brauchen mehr von seinem Reden. Wir brauchen mehr von seinem Wirken. Wir brauchen mehr von seinen Heilungen, von seinen Zeichen und Wundern. Wir brauchen mehr von ihm, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn verherrlichen und dass wir gerne Zeit mit ihm verbringen. Ja? Und dass wir, wenn wir in Gottesdienst kommen, vielleicht nicht sagen, ja, dann muss ich wirklich, ich habe keinen Bock, schon wieder so eine Pflichtübung. Nein, dass wir sagen, oh, da ist eine Möglichkeit, dass ich mich nach Gott ausstrecken kann und dass Gott mir begegnet. Und ich brauche ihn, ja. Und so in der Haltung, Herr, segne mich oder ich vergehe. Haben wir diese Haltung? Kennen wir das? Bestimmt, der ein oder andere. Aber wir dürfen das hier im Gottesdienst auch einbringen, ja. Es ist hier kein Ritus, den wir hier durchführen, sondern Gottesdienst ist Begegnung mit dem lebendigen Gott, ist Begegnung mit unserem besten Freund. Ja. Zeit verbringen mit ihm. Er ist hier, weil er uns liebt. Und er will auch, dass wir eine Sehnsucht haben nach ihm. Im Vers 3 steht drin in Psalm 3, dass gar keiner wird zu Schanden, der deiner harrt. Und in Vers 5, auf dich harre ich alle Zeit. Ich möchte noch etwas zu dem Harren sagen. Ja? Wir haben so eine falsche Vorstellung von Warten. Ja? Wir sitzen da, Herr, mach mal. Ja? Das ist aber nicht das Verständnis von Harren. Harren bedeutet, wenn ich vor Gott komme, etwas Aktives, etwas sich ausstrecken nach ihm. Und meine Erfahrung ist im Gottesdienst, dass Gott darauf wartet, dass wir Zeichen setzen. Dass wir Zeichen setzen. Gott reagiert auf Zeichen, die wir setzen. Und das sage ich jetzt nicht als Pastor, das sage ich als normales Gemeindeschäfchen, das war ich nämlich die meiste Zeit. Und ich kann nur sagen, Gott reagiert darauf, wenn wir Zeichen setzen. Zum Beispiel, wenn der Walter oder irgendjemand einen Aufruf macht, dass ihr nach vorne kommt, Leute. Nicht um unseretwillen, sondern weil Jesus euch begegnen will, weil Jesus euch anrühren will, weil Jesus euch heilen will, befreien will. Und das passiert aber nicht, indem man nur in seiner Bank sitzt oder auf seinem Stuhl sitzt, sondern indem man nach vorne kommt und indem man einfach das Angebot, und da müsst ihr einfach auch vertrauen, dass diejenigen, die hier vorne stehen, sich von Gott leiten lassen, dass ihr einfach auch nach vorne kommt. Oder im Lobpreis, wie kann man Harren ausdrücken? Indem man aufsteht, indem man die Hände hebt. Leute, macht das mal wieder. Das ist ganz ehrlich, Gott achtet auf solche Dinge, er reagiert auf solche Zeichen. Ich sage das nicht, weil ich das muss, Ja, ich mach das, weil ich das gerne mache. Und ich merke oft auch den Unterschied, wenn ich einfach nur sitzen bleibe oder wenn ich das ausdrücke, Herr, ich will mehr von dir, komm her. Ja, und dann dürfen wir auch mal laut rufen zu ihm. Ja, das ist ja hier kein Kaffeekränzchen. Da kommt es nicht drauf an, was der Nebenmann über dich denkt. Ja? Und selbst beim Kaffeekränzchen geht es manchmal lauter zu als hier im Gottesdienst. Ja, ja, wir sind doch hier zusammen, um eine Begegnung zu haben mit Gott und nicht um irgendwie eine Tradition abzuspulen. Ja? Sondern es geht um Leben. Ja, und deswegen will ich euch ermutigen, Gott wartet wirklich auf Zeichen. Er guckt hin, sind wir dabei oder lassen wir das an uns vorbeigehen? Amen. Wir haben Audienz bei Gott, bei unserem geliebten Herrn. Und daran ist der Schlüssel, ist eine positive Erwartung, dass uns Gott begegnet aufgrund dessen, was er in der Bibel gesagt hat. Und da steht ja in Jesaja 40, 31, die aber auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Oh, ich brauche das. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist dieses Ausstrecken nach ihm. Das ist etwas Aktives, nicht etwas Passives. Ja. Und Gott fängt dann an, sein Wort zu bestätigen und wir erleben und erfahren ihn, ja. Es ist wichtig, dass vieles, was wir wissen, dass vieles nicht im Verstand hängen bleibt, ja, sondern wirklich, dass es ins Herz sickert. Und du kannst es nicht produzieren. Wir können nicht den Heiligen Geist produzieren. Wir können auch nicht uns selber in den Himmel raufbeamen, irgendwie innerlich oder was weiß ich. Wir können auch Jesus nicht runterholen. Ja? Das müssen wir nicht. Das hat Gott selber gemacht. Wir können und müssen es nicht produzieren. Wir dürfen eine entspannte innere Haltung haben, aber eine entspannte, aber trotzdem, das ist etwas Zielführendes, auf Jesus ausgerichtete Haltung. Ja, nicht nur einfach alle Viere von uns strecken. Ja. Und Gott will uns begegnen, er will ganz Großes tun. Du darfst harren, das ist seine Zusage. Ein vertrauensvolles Warten in Jesu Gegenwart. Ein sich darauf stellen auf seine Verheißungen, erwarten, dass er diese auch erfüllt. Das ist damit gemeint. Und ich möchte noch so am Schluss aus Epheser 1, 18 bis 19 eine Stelle lesen, wo wir dann in den Lobpreis gehen. Erleuchte die Augen eures Herzens. Erleuchte die Augen eures Herzens. Das brauchen wir. Unsere Augen müssen auf Jesus gerichtet sein. Die müssen geöffnet sein, die Augen unseres Herzens. Das können wir auch nicht produzieren, sondern das kann nur Gott machen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Leute, ihr habt eine Berufung von Gott. Jeder einzelne von euch hat eine Berufung. Gott hat Pläne für euch. Gott hat gute Gedanken über euch. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Gott möchte seine Kraft, seine Macht an dir und mir offenbaren. Er ist ein lebendiger Gott und ist heute Morgen hier, um uns zu begegnen. Wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, dann lasst uns einfach, so wie wir sind, zu Gott kommen, uns nach ihm ausstrecken. Erwarten, dass er uns begegnet. Er ist das Wollen und das Vollbringen in dir, aber du kannst dich nach ihm ausstrecken. Amen. Amen. Amen.